Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade hoffen. Das ist der Vers, der oben an unserem Gemeindeprogramm steht vom August. Mit dem Vers begrüße ich euch herzlich zu unserem Gottesdienst. Ich freue mich über Gemeinschaft mit euch, auch wenn wir heute ein bisschen weniger sind. Es ist gleich schön, dass wir uns treffen können und auch auf das Wort Gottes hören. Wir wollen anfangen mit dem Lied 63. Lied 63, es sind der Gaben auf Erden viel. Ich möchte nochmal auf unseren Monatsvers zu sprechen kommen. Wir wollen Psalm 147 aufschlagen. Es ist immer gut, wenn man auch den Vers noch im Zusammenhang lesen. Ich lese die Verse 1 bis 12, Psalm 147, Vers 1 bis 12. Lobt den Herrn, denn es ist gut, unserem Gott zu Lob singen. Es ist lieblich, es gebührt ihm Lobgesang. Der Herr baut Jerusalem, die Zerstreuten Israels wird er sammeln. Er heilt die zerbrochenen Herzens sind und verbindet ihre Wunden. Er zählt die Zahl der Sterne und nennt sie alle mit Namen. Groß ist unser Herr und reich an Macht, sein Verstand ist unermesslich. Der Herr richtet die Gedemütigten wieder auf. Er erniedrigt die Gottlosen bis zur Erde. Stimmt dem Herrn ein Danklied an. Lob singt unserem Gott mit der Harfe, der den Himmel mit Wolken bedeckt, der Regen bereitet für die Erde und auf den Bergen Gras wachsen lässt, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die zu ihm schreien. Er hat keine Freude an der Stärke des Rosses, noch Gefallen an der Kraft des Mannes. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade hoffen. Rühme den Herrn Jerusalem, Zion, lobe deinen Gott. Ja, unser Monatsvers drückt aus, an wem der Herr oder an wem Gott gefallen hat, wohlgefallen hat. Das Wort gefallen haben kann auch bedeuten, wer er annimmt, bis hin zu wer er gern hat. Und wer nimmt Gott an? Wer gefällt ihm? Die, die Gott fürchtet und auf seine Gnade hoffen. Gott fürchten bedeutet Ehrfurcht haben vor Gott, Achtung haben vor einem Höheren, erkennen, wer wir sind, wer er ist. Wer Gott fürchtet, der vertraut Gott, der möchte auch Gott dienen, möchte seine Wege erkennen. Und auf seine Gnade hoffen bedeutet, dass wir nicht mehr auf uns selber vertrauen, sondern eben auf Gott allein. Auf seine Gnade hoffen. Gnade bedeutet eine unerwartete Freundlichkeit und Zuwendung, die weit über das Mass rausgeht, das man erwarten dürfte. Das ist Gnade. Gnade beinhaltet Vergebung, aber es beinhaltet auch Hilfe, einfach in schwierigen Situationen, in Notsituationen. Und wer eben auf Gottes Gnade hofft, der anerkennt, dass er eben das Übermass an Zuwendung von Gott auch braucht. Und darum steht im Vers vorher, im Vers 10, eben auch der Gegensatz. Gott hat kein Gefallen an diesen Selbstüberzeugten, die auf sich selber, auf ihre eigene Kraft, auf ihre eigenen Mittel vertrauen. Es geht weder um das, was wir selber können oder wo wir meinen, wir können es, noch um das, wo wir so gerne eben darauf vertrauen. Eben zum Beispiel die Ross werden da genannt. In einer Schlacht vertraut man gerne auf Kriegsross. Und so müssen wir immer wieder wegfinden von dieser falschen Art von Selbstüberzeugung und hin eben zu dieser richtigen Erkenntnis von Gott und von uns selber, dass wir in dieser Abhängigkeit von ihm auch bleiben. Und ganz interessant in diesem Zusammenhang ist auch der Vers 6, wo eben steht, dass Gott die Elenden aufrichtet. Und die Elenden, das Wort kann bedeuten die Demütigen, auch die Sanftmütigen, die Bedrängten oder eben die Elenden. Also die, die anerkennen, dass sie Gottes Hilfe und Gottes Gnade brauchen. Und solche vergisst Gott nie, er nimmt sich ihrer an und er hilft ihnen wieder auf. Und im Gegensatz dazu, die stolzen Gottlosen, die meinen, ich bin's, ich kann's, ich kann's, die wird er erniedrigen. Und wir können uns fragen, zu welchen wollen wir gehören? Zu denen, die von sich selber überzeugt sind oder zu denen, die auf seine Gnade hoffen? Das ein paar Gedanken zu unserem Monatsvers, passt sicher dann auch zum Abendmahl. Wir wollen vor dem Abendmahl noch ein Lied kennenlernen, das Lied 91. Das Lied heisst «Gott war es selbst an Christi Kreuz». Bevor wir die Predigt hören, singen wir noch das kurze Lied 92 miteinander. Gottes Wort ist Wahrheit. Wir stehen doch nochmal auf und dann freuen wir uns, dass wir die Predigt hören dürfen. Das Lied 92.
Ja, schön, dass wir das Wort Gottes aufschlagen dürfen, auch wenn nur wenige sind. Ich weiss, dass Gottes Wort einen bestimmten Auftrag hat, für den Willen Gottes auszuführen. Und darum kommt es auch nicht auf die Anzahl drauf ab. Wichtig ist, dass ich mein Herz auftue. Und der Vers, den wir gesungen haben oder gehört haben, lasst euch versöhnen mit Gott, das ist eine Stelle, die mich immer wieder fasziniert oder auch beeindruckt. Erschüttert nehmen durch, wenn dort steht, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sollen sogar sozusagen Lippen und Mund Christi und Gottes sein, für den Menschen das zuzurufen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und wahrhaftig ist es sehr ein dringlicher Ruf. Ich werde es noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben, dass wir dich kennen dürfen, dass wir bei dir angeschlossen sein dürfen, dass wir in dir dürfen alle Schutz und Schirm haben. Wir sind nicht irgendwo im freien, leeren Raum von der Entwicklung von dieser Welt, die auf ihren Höhepunkt zugeht, der Höhepunkt von Bosheit, von Rebellion gegen Gott selber, sondern wir dürfen in dir geborgen und geschützt sein. Jedes einzelne von uns, ich danke dir, Herr, dass du jedes einzelne kennst und dass dir kein Herzensleid, kein Herzenswunsch zu klein oder irgendwie sonst widerstrebend ist, sondern dass du alles weißt und dass du helfen willst, dass du ja die Geknickten aufrichten willst, die Elenden. Aber auf der anderen Seite willst du alles Gestolze und Gottlose stürzen. Herr, wir danken dir, dass wir jetzt so dich bitten um dein Verständnis für dein Wort. Herr, dass es zu uns redet. Es ist wahrhaftig sehr eine ernste, eine fortgeschrittene Zeit. Hilf du, dass wir besser verstehen können, dass wir uns parat machen können, dass wir allen Raum dir geben in unserem Herz. Amen. Die Predigtreihe hat ja das Thema der Heiligung. Und heute wollen wir darüber nachdenken, Heiligung kommt von Gott. Wir singen im Lied 292 in unserem Buch, Zeichen der Zeit lassen deutlich verstehen, dass Jesu Kommen ist nah. Wie zutreffend, ist mir erst kürzlich aufgefallen, wie zutreffend die Worte dieses Liedes sind. Und dann steht weiter unten, schmück deine Lampe und halt dich bereit. Wache und warte auf ihn. Das kommt uns doch bekannt vor. Auch diese Gleichung, bereit sein, gleich wachen und warten. Wachsamkeit und den Herrn erwarten. Das ist Bereitschaft. Nun sagt uns ja das Wort Gottes sehr deutlich, dass wir nicht Tag und Stunde der Wiederkunft Jesu vorausbestimmen oder vorausberechnen sollen. Viele haben das versucht und schrecklichen Schiffbruch erlitten, sind sogar in ihrem Glauben zutiefst erschüttert worden. Es kommt nicht gut, wenn man das machen will. Der Herr sagt das an vielen, an mehreren Stellen in den Evangelien. Niemand weiß um Tag und Stunde des Kommens des Herrn. Darum sage ich euch, wacht, seid wachsam. Aber ebenso wenig sollen wir die deutlichen Zeichen der Zeit missachten, verleugnen, den Kopf in den Sand stecken und innerlich doch noch irgendetwas anderes erwarten. Das ist genau so falsch. Auch hier warnt der Herr, auf die Zeichen der Zeit zu Acht zu geben. Und wenn wir sehen, dass das geschieht, unser Haupt zu erheben, weil sein Kommen nahe ist. Und um das geht es mir erneut heute in der Predigt. Wir wissen die Chance, dass die Generation von Gläubigen, welche die Entrückung erleben wird, heute lebt, dass es die heutige Generation ist, diese Chance ist meiner Ansicht nach sehr, sehr groß. Denn es wird immer offensichtlicher, wenn wir die Augen öffnen, wenn wir hinter die Kulissen von diesen Vorgängen in dieser Welt schauen, dort, wo wir Möglichkeiten haben, so wird es immer offensichtlicher, dass die Machenschaften des vierten Tieres aus Daniel 7 auf ihren terminalen Höhepunkt zugehen. Und zwar ein Höhepunkt der Bosheit und der insbesondere der Frechheit gegen Gott. Paulus spricht von diesem vierten Tier und er nennt es das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Und tatsächlich war es schon am Wirken, als Paulus lebte vor 2000 Jahren. Und es ist immer noch das gleiche Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Und er hat schon beschrieben, den finalen Höhepunkt wird es erst erreichen, wenn die Gemeinde Jesu von der Erde weg ist. Und jetzt sehen wir, wie schon so vieles auf diesen finalen Höhepunkt zugeht. Da können wir nur eine Schlussfolgerung legen. Wie nahe muss die Entrückung sein, die Wiederkunft Jesu? Mit dem, dass Paulus von Geheimnis der Gesetzlosigkeit spricht oder Ordnungslosigkeit, Anomia, völlige Ordnungslosigkeit, beschreibt er auch eben dieses typische Wesen dieses vierten Tieres, nämlich die Auflösung jeglicher göttlicher Ordnung, die totale Verhöhnung Gottes. Das geht ja so weit, das ist unglaublich, was alles geplant ist und sogar dargestellt wird, wie das jetzt dann gleich der Fall sein wird. Wesentlich höhere Intelligenz, als Gott den Menschen geben konnte, schaffen die Menschen selbst. Es hat fast keine Grenzen. Und die Bibel ist voller Fehler. Und durch diese künstliche Intelligenz schreiben wir sie um. Es ist eine gute Idee, eine Bibel zu haben, ein Buch für die ganze Menschheit, wo man sich daran orientieren kann. Aber jetzt schreiben wir endlich eine richtige Bibel. Können wir auch nur ein bisschen erfassen, welche Frechheit, Rebellion gegen Gott das bedeutet? Schon nur diese zwei Punkte. Daniel beschreibt eben andere Aspekte des Wesens dieses Tieres. Und genau die sehen wir auch so gut heute. Die Realität und die Brutalität seines Fressens, Zermalmens und Zertretens der ganzen Erde. Es tritt immer deutlicher zutage. Die Menschheit hat wahrhaftig Mitternacht erreicht. Ist uns das bewusst? Diese Menschheit hat Mitternacht erreicht. Und dieser eine Ruf an die Gläubigen Jesu Christi ertönt immer lauter. Siehe, der Bräutigam kommt. Geht aus ihm entgegen. Aus dem Gleichnis der 10 Jungfrauen. Und was taten sie? Sie erwachten aus dem Schlaf auf diesen Ruf. Alle 10. Und sie bereiteten ihre Lampen. Luther beschreibt es so wunderschön. Und sie schmückten ihre Lampen. Nichts ist deshalb wichtiger hier und heute für ein Kind Gottes, als bereit zu sein für die Ankunft des Herrn Jesus und für die Zusammenführung mit ihm. Nichts ist wichtiger. Keine familiäre Verpflichtung. Keine soziale oder zwischenmenschliche Verpflichtung ist wichtiger als das. Keine beruflichen Erwartungen oder Herausforderungen. Keine irdische Situation, kein Leid oder Krankheit ist wichtiger. Keine eigenen Pläne und Zukunftsaussichten sind wichtiger. Diese Dinge sind alle sehr wichtig. Aber wenn uns irgendetwas davon wichtiger ist, als uns bereit zu machen, uns bereit zu halten für die Ankunft unseres Bräutigams, dann werden wir zu den 5 törichten Jungfrauen gehören. Das macht die Bibel überaus deutlich. Und diese Tatsache geht uns alle an. Der Aufruf geht ihm entgegen. Er richtet sich an uns alle. Und es ist keine Drohung, sondern ein Ruf aus Liebe, ein lauter Ruf Gottes. Und es ist eine flehentliche Bitte. Prüfe deine Lampe. Schmücke deine Lampe. Prüfe dein Herz, welches sich so leicht selber gerne betrügt, dieses Herz des Menschen. Bist du bereit für die Ankunft des Herrn Jesus? Das alles Entscheidende, um bereit zu sein, ist, auf dem richtigen Weg zu sein. Nicht unbedingt, wie weit oder wie lange wir schon auf diesem Weg gegangen sind, sondern entscheidend ist, auf dem richtigen Weg zu sein, wenn Christus wiederkommt. Und wir wissen, welcher Weg das ist. Es ist der schmale Weg, von dem der Herr in Matthäus 7 zum Beispiel spricht. Und es ist der Weg der Jesus-Nachfolge, der Weg dem Lamme nach, wo man sein Kreuz trägt auf diesem Weg, wovon der Herr zum Beispiel in Lukas 9 so viel spricht. Und es ist der Weg der Heiligung, von dem die Briefe der Apostel so viel sprechen. Von diesem Weg der Heiligung. Und deshalb wollen wir uns weiter beschäftigen mit dem Thema der Heiligung. Was beinhaltet die Heiligung, die Gott in uns vollbringen will? Nicht wir selber müssen uns heiligen. Gott will uns heiligen. Was beinhaltet diese Heiligung? Um uns würdig zu machen, wie der Herr in Lukas 21 ausdrückt, um uns würdig zu machen, vor dem Sohn des Menschen zu erscheinen, zu stehen. Und wo wir als Gläubige die Verantwortung haben, unsere ganze Persönlichkeit ihm zu überlassen. Und zwar Geist, Seele und Leib, sagt das Wort Gottes. Wir sehen, Gott wird die Heiligung in uns vollbringen. Aber wir haben die Verantwortung, unser ganzes Wesen ihm zu überlassen, um uns zu bearbeiten. Geist, Seele und Leib. Wir wollen dazu lesen 1. Thessalonicher 5, 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer ganzes Wesen, wir könnten sagen, eure ganze Persönlichkeit, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Man kann von der Zeitform her auch übersetzen, mögen untadelig bewahrt geblieben sein bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Hier haben wir all diese wichtigen Begriffe zusammen. Er selbst aber, der Gott des Friedens. Warum nennt der Geist Gottes im Zusammenhang dieses Verses Gott als Gott des Friedens? Das ist nicht Zufall, bin ich ganz sicher. Es drückt Gottes Absicht aus mit uns, mit allen Menschen, aber insbesondere mit seinen Kindern. Gottes Absicht ist Frieden mit uns, eben Versöhnung. Er selbst heilige euch, oder er möge euch heiligen. Durch und durch. Das ist etwas, was jetzt geschieht. Nicht im Himmel, wenn wir bei ihm sind. Sondern es wird die Heiligung angesprochen, die jetzt geschehen soll. In uns drin. Und das, diese Heiligung soll durch und durch geschehen, so dass unser ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib untadelig sein werden bei der Wiederkunft unseres Herrn. Was bedeutet denn heilig? Hagios im Griechischen oder Heiligung, Hagiasmos. Was bedeutet das? Es bedeutet abgesondert oder ausgesondert sein für Gott. Das ist der Inhalt dieses Wortes, Heiligung. Das heißt also, eine bestimmte Sache oder eine Person wird aus der Allgemeinheit herausgenommen. Denken wir an das Volk Gottes im Alten Testament. Nicht, weil es so groß war und so gut war. Es war das kleinste der Völker, sagt Gott, sondern weil Gott sie erwählt hat und sie liebte. Aber er hat sie herausgenommen aus der Allgemeinheit der Völker und gesagt, du sollst mir ein heiliges Volk sein. Aus der Allgemeinheit herausgenommen und ausschließlich für Gott abgesondert, geweiht. Diese Sache oder Person steht dann für alle Zukunft nur Gott zur Verfügung. Haben wir das gehört? Nur Gott zur Verfügung. Er allein hat das Recht zu bearbeiten und zu prägen. Das ist der Inhalt begrifflich von Heiligung. Ein echter Gläubiger, eine Neuschöpfung in Christus, wird als ganzer Mensch nach Leib, Seele und Geist oder Geist, Seele und Leib grundsätzlich Gott allein zur Verfügung gestellt. Das ist die Bedeutung von Heiligung, von heilig oder geheiligt sein. Heiligung bedeutet also aus der Sicht des Menschen, von uns aus oder für uns, bedeutet Heiligung ganz Hingabe. Geist, Seele und Leib. Ganz Hingabe an Gott. Aus der Sicht Gottes bedeutet es Bearbeitung, Veränderung, Umgestaltung nach seinem Wohlgefallen, nämlich in das Bild und Wesen seines Sohnes Jesus Christus. Und wisst ihr, dabei ist ein Punkt so wichtig zu beachten. Der Kern deiner und meiner Persönlichkeit, unser individueller Kern von jedem Gläubigen wird bei diesem Prozess der Heiligung erhalten, beziehungsweise in der ganzen von Gott erschaffenen Herrlichkeit erst wirklich ans Licht gebracht. Wenn Gott uns verändert in das Wesen Jesu Christi, haben viele eine komische Vorstellung, dann sind wir alle irgendwie wie Maschinen oder Roboter gleich geformt, gleichartig. Nein, durch diesen Vorgang, durch die Heiligung, kommt erst wirklich der individuelle Kern der Persönlichkeit ans Licht. Das sehen wir hier auch in diesem Vers, 1. Thessalonicher 5, 23. Wir werden durch und durch geheiligt und dabei wird Geist, Seele und Leib untadelig bewahrt. Das heißt, herausgearbeitet, so wie Gott es sich seit jeher vorgenommen hat, mit dir, mit mir. Jedes Kind Gottes wird ein Kunstwerk Gottes sein, zu seiner Ehre. Das ist so wichtig zu verstehen. Wie werden wir staunen über das Werk Gottes, wenn wir auch einander wieder sehen werden in der Herrlichkeit, wenn wir bei Christus sind. Jedes Einzelne wird ein Kunstwerk seiner Liebe sein und ohne Zweifel individuell sofort erkennbar. Das ist die Bedeutung von Heiligung im Neuen Testament. Und da können wir auch Verse wie Hebräer 12, 14 vielleicht besser verstehen, wo steht, jagt nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das sind klare und deutliche Worte. Aber wir müssen zuerst wissen, was ist denn Heiligung? Was muss ich denn tun, damit ich heilig werde? Damit ich Gott sehen kann. Gott wird es tun. Gott wird es vollbringen, die Heiligung, die es braucht in dir und in mir. Aber wir haben die große Verantwortung, den Aufruf, dass wir unser ganzes Leben ihm hingeben. Unsere Leiber darbringen als lebendiges Opfer. Oder hier wird gesagt, Geist, Seele und Leib von Gott bearbeiten lassen. Wir müssen nicht selber das Kunstwerk erschaffen in uns. Es wäre uns unmöglich. Gott wird es tun. Aber er bearbeitet nur das, was auch wirklich seinen Händen überlassen wird. Und das ist eine überaus ernste Verantwortung, die wir haben. Wir haben sie. Gott nimmt es uns nicht ab. Er nimmt uns nicht und zwingt uns zu dem, uns bearbeiten zu lassen, was er möchte. Wir geben uns ihm hin. Ja, Herr, nimm mich, verändere mich. Und in all diesem ganzen Prozess der Heiligung dürfen wir auch wissen, wenn wir untreu sind, so bleibt er auf jeden Fall treu. Er bleibt treu. Wir dürfen erkennen, Buße tun, um Vergebung bitten. Aber Gott bleibt treu in diesem seinem Werk. So wollen wir weiter der Frage nachgehen, was beinhaltet die Heiligung, die Gott in uns vollbringen will? Wir haben bereits einige Punkte gesehen. Eben, ausgesondert sein für Gott, ihm allein gehören. Mein Geist, meine Seele, mein Leib gehören Gott und nicht mir. Ihm gehören sie. Und auch nicht der Sünde und auch nicht irgendetwas oder jemandem sonst. Gott allein gehört unser ganzes Leben. Auch über die Bearbeitung und Umgestaltung durch Gott, durch Gottes Geist, haben wir gesprochen. Und wir werden noch mehr darüber hören. Ich möchte dazu noch lesen, 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Für das Thema der Heiligung sind ja die Thessalonicher Briefe so überaus wichtig. 2. Thessalonicher 2, Vers 13 ist noch eine wichtige Stelle dazu. Und Vers 14. Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung oder zum Heil erwählt hat. In der Heiligung, man könnte auch übersetzen, mittels Heiligung, und mittels Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium. Und jetzt hört, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus erlangt. Schön, herrlich, das Ziel der Heiligung hingeschrieben. Damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Und auch der Weg zu diesem Ziel ist so herrlich beschrieben in diesen zwei Versen. In der Heiligung des Geistes oder mittels der Heiligung des Geistes. Und wir wissen jetzt, dass die Heiligung diese Transformation meint, diese Metamorphose, diese Bearbeitung, Veränderung und Umgestaltung. Und hier bin ich so froh um den Ausdruck, die Heiligung des Geistes. Es macht klar und deutlich, es geschieht durch den Heiligen Geist, werden wir bearbeitet. Wie nötig, wir werden auch noch darüber sprechen, ist es, dass wir voll Geistes sind, dass wir dem Heiligen Geist allen Raum geben in unserem Leben. Denn er bearbeitet uns, Gott durch den Heiligen Geist. Gott und der Geist und Christus sind eins. Aber es ist die Heiligung des Geistes, durch den Heiligen Geist. Das ist die eine Säule auf dem Weg zu diesem Ziel, zur Herrlichkeit, der Herrlichkeit des Christus, diese zu erlangen. Und die zweite Säule ist, durch mittels Glauben an die Wahrheit. Im Urtext steht einfach Glauben, dann Genitiv, der Wahrheit. Durch Glauben der Wahrheit. Das heißt, durch wahren Glauben. Durch den Glauben, der mit der ganzen göttlichen Wahrheit verbunden ist. Es ist auch bezeichnend, dass Paulus hier das so kurz nach den vorhergehenden Versen erwähnt, wo diese schreckliche Situation vorausgesagt wird, dass viele Menschen, viele auch Gläubige, wie auch immer gläubig, verloren gehen werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Oder weil sie, und sie werden gerichtet, weil sie der Wahrheit nicht geglaubt haben. Und jetzt steht hier, dass dieser Weg zu dem Ziel, die Herrlichkeit des Christus zu erlangen, darin besteht, in der Heiligung, in der Umformung, in der Umgestaltung durch den Geist Gottes und durch den Glauben an die Wahrheit. Durch den wahrhaftigen Glauben. Und hier haben wir wieder wunderschön, wie so oft und immer wieder im Neuen Testament, die beiden Seiten gezeigt. Niemand von uns kann diese Heiligung in sich selber vollbringen. Der Geist Gottes tut es. Aber alle von uns sind wir aufgefordert, zu glauben an die Wahrheit, festzuhalten. Nur durch Glauben werden wir errettet. Nur durch ausharrenden Glauben werden wir am Ziel ankommen. An diesem herrlichen Ziel, die Herrlichkeit Christi zu erlangen. Das Wort Gottes ist immer wieder so klar und ausgewogen. Und es ist so traurig, wenn man es, das eine wegnimmt und das andere falsch betont. So traurig. Es ist sogar tödlich, das zu tun. Das Wort Gottes nicht zu bewahren. Der Herr sagt der kleinen Gemeinde in Philadelphia, weil du mein Wort bewahrt hast. Bewahrt. Und sich nicht hingesetzt und es hier und da und dort ein bisschen abgeändert hat. Bewahrt. So wie es steht. Die Bibel und gerade auch die Thessalonicher Briefe, sie machen immer wieder deutlich, dass diese vollkommene Heiligung, eben das durch und durch, im Blick auf die Begegnung mit dem Herrn Jesus nötig ist. Nötig. Dazu wollen wir 1. Thessalonicher 3, Vers 12 und 13 lesen. 1. Thessalonicher 3, 12 und 13. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen gestärkt oder gefestigt und untadelig erfunden werden in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Es wird dieser Tag kommen, der Wiederkunft. Der Tag kommt. Und ich bin fest überzeugt, dass er sehr, sehr nahe ist. Und an diesem Tag Wenn der Bräutigam kommt, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt für die Gläubigen, so sollen wir in einem solchen Zustand sein oder so erfunden werden, wie es hier formuliert wird. Nämlich mit gestärkten, mit gefestigten, mit untadeligen oder unsträflichen Herzen. So möchte Christus uns auffinden und in Heiligkeit. Das bedeutet, Gott hat sein Werk der Heiligung, der Umgestaltung in uns vollbracht. Das ist hier gemeint, in diesem Moment, wenn Christus kommt, dass wir in Heiligkeit erfunden werden sollen. Weil vorher die Zeit, in der wir jetzt leben, in unserem irdischen Leben, Gott sein Werk der Heiligung in uns vollbracht haben wird bis zu diesem Zeitpunkt. Ein gefestigtes und untadeliges Herz. Was ist das? Das ist ein ungeteiltes Herz. Und es ist ein reines Herz. Ein reines Herz. Selig sind die reinen Herzen sind. Denn sie, was werden sie? Sie werden Gott schauen. Selig sind die reinen Herzen sind. Und von diesem Herz spricht dieser Vers hier genau davon, dass diejenigen glückselig sind, die reinen Herzen sind. Sie werden Gott schauen. Eure Herzen sollen gestärkt und untadelig erfunden werden. Rein, unsträflich. Wir sind an dem Thema, was beinhaltet noch die Heiligung, die Gott in uns vollbringen wird. Eben genau das. Ein reines Herz gehört dazu. Ein reines Herz. Und wir sehen, wie die Bibel gerade beim Thema der Heiligung das Herz des Menschen betont. So eben in diesem Vers, in anderen Versen. Ist das nicht logisch? Nein. Es ist für uns verdrehte Menschen oft nicht logisch. Der Bibel geht es beim Thema der Heiligung um das Herzen des Menschen, um das Innerste, um die Gesinnung, um das Denken, dass alles aus dem Herzen kommt. Die Heiligung, die Umgestaltung betrifft in erster Linie das Innere und nicht irgendwelche Äußerlichkeiten. Und da sind die Verdrehungen, die so schrecklich immer wieder ihr hässliches Haupt erheben. Nicht irgendwelche Äußerlichkeiten sind im Blick bei der Heiligung. Und übrigens auch nicht das Wissen. Auch wenn es ein beeindruckendes Bibelwissen ist. Eine beeindruckende Kenntnis über prophetische Zusammenhänge. Nicht das ist das Ziel der Heiligung. Falsche, selbstproduzierte Heiligung. Sie ist so weit verbreitet. Und es fällt auf, weil die falsche oder die selbstproduzierte Heiligung, sie betrifft immer das Äußere. Das Äußere. Was kann sie denn sonst betreffen und bewirken? Aber je nachdem, in kritischen Situationen, verrät sich sofort der wahre innere Zustand. Das haben wir fast alle sicher schon erlebt. Gottes Wille für seine Kinder ist, dass sie mit einem reinen Herzen leben. Dabei wissen wir ja, unser Herz ist die Quelle unserer Gedanken und Wünsche. Unser Herz ist Quelle unserer Gedanken und Wünsche. Und ein reines Herz wird Gott wohlgefällige Gedanken und Wünsche hervorbringen. Wie waren doch die religiösen Pharisäer so bemüht, alle äußerlichen Reinheitsvorschriften zu erfüllen? Insbesondere natürlich, wenn sie von Mitmenschen beobachtet wurden dabei. Aber nicht das Äußerliche des Menschen steht in der größten Gefahr, beschmutzt zu werden, sondern das Innerste, das Herz und damit die Gedanken, die Wünsche, die Gesinnung. Die sind dieser Gefahr an vorderster Front ausgesetzt. Sprüche 4, 23, dieser bekannte Vers, so treffend und wichtig in diesem Zusammenhang. Sprüche 4, 23. Da sagt uns die Schrift, was unsere höchste Priorität sein soll. Denn es steht, mehr als alles andere. Das bedeutet höchste Priorität. Mehr als alles andere. Behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Oder von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Alles geht aus vom Herzen, was das Leben betrifft. Und gemeint ist nicht das physische Herz, sondern dieses innerste Herz unserer Seele. Alles, was unser Leben betrifft, eben Gedanken, Gefühle, Gesinnung, Einstellung, Wünsche, Begierden, alles geht von diesem Herzen aus. Und darum steht mehr als alles andere. Behüte dein Herz. Bewache dein Herz. Bewahre dein Herz. Es wird so leicht beschmutzt, unser Herz, durch die Sündenanfälligkeit unserer alten Natur. Die haben wir noch, die ist noch in uns. Auch wenn wir auf dem Weg der Heiligung sind. Unsere alte Natur und dieser Umstand führt immer wieder dazu, dass unser Herz so leicht beschmutzt wird. Und wenn wir uns nicht wappnen, das Böse meiden, von der Versuchung und Sünde fliehen, so werden wir im Innersten sehr schnell verschmutzt. Und wenn sich dieser Schmutz ausbreiten kann, so kann er auch im Leben eines Gläubigen eine schreckliche Verwüstung anrichten. Denken wir an König David. Eine schreckliche Verwüstung bei diesem Gottesmann. Er hat daraus gelernt. Er hat Buße getan. Und er hat gefleht zu Gott, ihn wiederherzustellen. Und er hat auch gesagt, dass er von nun an sein Herz bewahren will, bewachen will, dass so etwas nicht wieder passiert. Auch David hatte noch die alte Natur in seinem doch auch vom Geist Gottes geprägten Leben. Heiligung beinhaltet ein reines Herz. Und das Ziel der göttlichen Umgestaltung ist, dass ein reines Herz zum vorherrschenden Lebensstil in deinem und in meinem Leben wird. Es ist ein Lebensstil, ein reines Herz. Und wir dürfen und sollen bitten für ein reines Herz, für reine Gedanken und Wünsche. Und wenn Sünde unser Herz verschmutzt hat, eben falsche Gedanken, es ist mal gut, darüber nachzudenken, was alles zerstört, beschmutzt das reine Herz. Das hat viel, viel mit Gedanken zu tun. Falsche Gedanken, aber auch sehr viel mit dem ganzen Komplex Stolz und Neid und Wut und beleidigter Stolz. Aber auch mit der ganzen Thematik der Unreinheit. Aber auch mit Unterlassung, Trägheit, Lauheit. Vieles, vieles kann unser Herz beschmutzen. Und wenn das der Fall ist, so sollten wir die Sünde unserem Herrn rasch bekennen. Und er wird unser Herz mit seinem Blut vollständig reinigen. Ja, ich komme zum Schluss. Ich möchte noch aus Psalm 51 lesen. Und dabei soll uns noch dieser Punkt bewusst sein. Wenn wir um ein reines Herz bitten, und ich bin sicher, wir sollten bewusst um ein reines Herz bitten, dann wird der Herr auch unser Gewissen verändern, unser Gewissen aufweichen und verfeinern. Da bin ich mir ganz sicher, dass das mit da kommen wird, mit der Erfüllung des Wunsches. Herr, reinige mein Herz, zeige mir auf, wo es verschmutzt ist. Und jeden Tag wieder, bewahre, hilf mir, mein Herz zu bewahren. Reinige mein Herz. Das wird dazu führen, dass der Herr unser Gewissen verfeinern und verfeinern wird. Denn es ist durch vieles verhärtet, auch das Gewissen von Gläubigen. Die Empfindlichkeit für das Unrecht kann massiv heruntergefahren werden, auch in den Gewissen der Gläubigen. Auch das ist ein Punkt der Heiligung. Gott wird unser Gewissen verfeinern. Ich lese noch die Erkenntnis und die Bitte und die Buße von David aus Psalm 51. Ab Vers 9. Entsündige mich mit Hyssop, so werde ich rein. Hyssop war ein Büschel, mit dem man das Blut gesprengt hat, auf das Geweihte, auf das Geheiligte. Also es spricht vom Blut. Entsündige mich mit Hyssop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinen Innern. Hier ist Geist in der Bedeutung von Gesinnung gemeint. Und gib mir eine neue, feste Gesinnung in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Der gläubige Mensch hat zweimal Geist. Das erste eben im Sinne von Gesinnung, von diesem Innersten. Auch der Geist gehört zur Thematik des Herzens, der Geist des Menschen. Und dann ist da der Geist Gottes. Der Geist, der auch unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Und dann fährt er weiter, gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Wahrhaftig ein sehr zutreffendes Gebet, auch für mich und für dich. Gib mir doch einen willigen Geist, denn wir müssen wollen, dass Gott die Heiligung in uns vollbringt. Das fordert Gott von uns, das erwartet Gott von uns, dass wir es zulassen, wir es wollen, aber wir dürfen bitten um das Wollen. Gib mir einen willigen Geist. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für das Alte Testament, für die Psalmen, für die Vorbilder der Heiligen aus dem Alten Testament. Wir danken dir auch für den neuen Bund. Ja, Herr, wie groß und wie herrlich ist dein Heilsplan, dass du uns erlöst hast und dass du uns an dieses Ziel bringen willst, dass wir die Herrlichkeit Jesu Christi erlangen. O Herr, es übersteigt mein Denkvermögen, aber ich nehme es im Glauben an, so wie es hier geschrieben steht. Und im Glauben und kindlichen Vertrauen wollen wir annehmen, wie der Weg dorthin geht und aussieht. Herr, bitte sprich zu unseren Herzen, führe uns auf dem Weg der Heiligung zu dir, wo du uns zubereitest, wo du uns so, ja, erschaffst, damit wir gewürdigt sind, dem Sohn des Menschen zu begegnen, vor ihn gestellt zu werden. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir ja alles aus diesem Blickwinkel sehen dürfen. All die großen Nöte und Probleme, die uns immer wieder ereilen, aus diesem Blickwinkel, dass all das verblassen wird und dass das Allerwichtigste ist, dass du uns bereitest, dass wir bereit sind für dein Kommen. So wollen wir auf dich nur blicken, Herr Jesus. Und wir wollen von allem anderen wegschauen und auch wissen, dass wir uns nicht sorgen müssen, sorgen sollen, denn du sorgst für uns. Du wirst sorgen. Du wirst auch in den größten Nöten, die uns bedrängen, einen Ausweg schenken, denn du bist unser Gott. Siehe, das ist unser Gott, der höher ist als jede Gewalt und Macht dieser Welt. Amen.
Ja, wir haben angefangen mit der Aussage, sinngemäß, nichts ist wichtiger, als uns bereit zu machen für das Kommen vom Herrn Jesus. Da wollen wir einfach auch dranbleiben an den Gedanken, die wir gehört haben. Ja, uns auch immer wieder reinigen zu lassen, wie es der 1. Johannesbrief auch fordert, unser Denken, unser Inneres zu reinigen durch Bekennen und auch durch Bitten um die verändernde Kraft vom Herrn Jesus. Wir wollen zum Abschluss noch ein Segenslied singen, das Lied 85, Gott mit euch. Wir wollen doch noch aufstehen zur abschließenden Textlesung und auch zum Gebet. Wir lesen den Segen aus dem Gesetz, wo Priester beauftragt worden sind, den auch aufs Volk Israel zu legen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Wir beten. Herr Jesus, danke vielmals für den Morgen. Danke, dass wir uns daran erinnern, was du am Kreuz auch für uns da hast. Danke, haben wir uns aber auch daran erinnern, was uns erwarten wird, nämlich dein Wiederkommen. Und dass wir auch von der Wichtigkeit haben hören, uns vorzubereiten. Ja, es gibt nichts Wichtigeres, als uns parat zu machen. Und wir sind so dankbar, dass wir mit deiner Hilfe rechnen dürfen. Das ist ja gerade im 1. Thessalonicherbrief. Staat treu ist er wird es auch tun, dass wir dürfen wissen, dass ja, du der bist, wo das wirkt in uns, auch die Heiligung, das parat machen. Und hilf uns, dass wir immer wieder uns auch unser ganzes Leben dir zur Verfügung stellen, dass wir parat sind, das eigene loszulassen und dir die Herrschaft über unserem Leben auch zu übergeben. Und deck du auf, wo das noch nicht der Fall ist oder wo es nicht mehr der Fall ist. Und ja, schaff du auch unserem Gewissen, unseren Gedanken, ja, dass die Heiligung immer mehr auch für Realität werden darf, im persönlichen Leben. Und so wollen wir dich bitten, um dein Mitkommen, auch in diesen Tagen, in diesen Wochen, um Stärkung, um Ermutigung. Ja, wir wollen bitten, um deinen Segen, dass du auch hilfst, dort, wo es Schwierigkeiten zu tragen gibt, schwierige Situationen, dass du neue Zuversicht, neue Kraft schenkst. Und dass du uns hilfst, auch uns vorzubereiten auf dein Wiederkommen. Und so wollen wir auch bitten, ja, dass du bald auch wiederkommst. Amen.